Die Lesung heute ist aus Titus, Kapitel 2, die Verse 11 bis Kapitel 3, Vers 8. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen und erzieht uns, damit wir dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben, indem wir auf die glückliche Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilands, Jesus Christus, warten. Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das Eifrige auf gute Werke bedacht ist. Solches rede und ermahne und weise mit allem Nachdruck zurecht. Niemand soll dich verachten. Erinnere sie, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit untergeordnet, gehorsam und zu jedem guten Werk bereit sein sollen. Sie sollen niemanden verleugnen, nicht streitsüchtig sein, gütig und allen Menschen ihre Sanftmut erweisen. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, verwirrt, dienten mancherlei Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, erschien, hat er uns nicht aufgrund der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, sondern gemäß seiner Barmherzigkeit gerettet, durch das Bad der Wiedergeburt und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, den er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen hat, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt sind, Erben sein, gemäß der Hoffnung auf das ewige Leben. Das Wort ist gewiss wahr, und ich will, dass du dies mit Nachdruck lehrst, damit die, die an Gott gläubig geworden sind, darauf bedacht sind, sich eifrig zu erzeigen in guten Werken. Das ist gut und nützt den Menschen. Das sind die Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Hilf uns, dass wir allein auf dein Wort unser Leben bauen. In Jesu Namen und um seinetwillen. Amen. Ja, heute kommen wir schon zur dritten und letzten Predigt zum Thema Jesus, unsere Hoffnung. Letzte Woche ging es um die Frage, was auf menschlicher Seite notwendig ist, damit diese Hoffnung auf ewiges Leben uns gehört. Und die Antwort lautete eben nicht unsere guten Werke, wie man so leicht meinen könnte. Gute Werke sind schon aus dem Grund die falsche Kategorie, weil Menschen sich lieber auf sich selbst verlassen als auf den Gott, der allmächtig ist. Wenn gute Werke ausschlaggebend sind, dann ist nicht mehr Gott unser Retter, sondern unsere Rettung liegt in unseren eigenen Händen. Und das würde uns nicht nur weit über unseren Platz stellen, auf den wir gehören, sondern es wäre auch beängstigend, weil wir uns unserer eigenen begrenzten Kraft nie Gottes vollkommene Maßstäbe einhalten könnten. Wir müssten die ganze Zeit zittern, ängstlich sein, ob wir es überhaupt können. Und natürlich ist die Antwort, dass es unmöglich ist. Unter anderem auch deshalb, weil wir die meiste Zeit gar nicht gut sein wollen. Oder wenigstens ein Großteil. Aber die Frage, wie wir das Leben ergreifen können, kann deshalb nur eine Antwort haben, nämlich wir müssen uns Gott anvertrauen. Wir müssen uns im Glauben an Jesus Christus sozusagen auf Gott werfen, uns von ihm abhängig machen, wenn jemand Gottes Maßstäbe einhalten kann, dann Gott selbst, nicht wir. Das ist die menschliche Seite. Heute geht es nun nicht mehr um die menschliche Seite, sondern darum, was auf Gottes Seite notwendig ist, damit wir Hoffnung auf ewiges Leben haben. Entscheidend ist die Frage, was denn Gott für ein Gott ist. Was für ein Gott ist Gott? Ist Gott ein Gott, der retten kann? Wenn all sein Wissen und seine Kraft nicht ausreichen, dann haben wir keine Hoffnung. Und gleich vorneweg, heute gehen wir davon aus, dass Gott tatsächlich retten kann, weil nur jemand, der allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ist, es auch verdient, Gott genannt zu werden, als Gott verehrt zu werden. Die zweite Frage für uns lautet, ob Gott ein Gott ist, der retten will. Wenn Gott uns nicht vor seinem eigenen Gericht über unsere Schuld retten will, dann kann uns auch niemand sonst aus seinen Händen retten. Alles hängt also davon ab, dass Gott nicht nur retten kann, sondern auch retten will. Mit der Rettung ist es also wie mit einem Geschenk an Weihnachten. Damit die Kinder das Geschenk bekommen, müssen die Eltern einerseits in der Lage sein, das Geschenk am Ende unter den Baum zu stellen. Alles, was dazu gehört, unter den Baum zu legen. Aber die Eltern müssen auch schenken wollen. Und ich glaube, die Kinder werden sich sicher sein, dass viele Eltern gerne schenken. Aber wenn im Titel heute also steht, dass wir allein aus Gnade Hoffnung durch Jesus finden, dann ist das schon ein starker Hinweis darauf, dass Gott uns dieses Geschenk auch wirklich geben will. Wir haben Hoffnung durch den Gott der Gnade. Hoffnung durch den Gott der Gnade. Wenn man sich in der Bibel auf Spurensuche begibt, wo dieses Wörtchen Gnade überall auftaucht, dann wird man früher oder später feststellen, dass Gottes Gnade einfach überall zu finden ist. Und das liegt einfach daran, dass der Gott, der die Welt am Anfang erschafft, der allen Geschöpfen Leben schenkt und dieses Leben auch seitdem in jedem einzelnen Moment erhält, ein gnädiger Gott ist. Gnade ist Teil von Gottes Charakter. Egal, wohin man in der Bibel oder der Schöpfung blickt, überall sieht man Gnade, Gnade, Gnade. Und wenn man diese Gnade zurückverfolgt, stößt man auf den Gott der Gnade. Als Mose beim Auszug aus Ägypten auf den Berg Sinai steigt, da darf er als erstes den Namen des Herrn erfahren. Wir sind jetzt hier schon bei der Stelle, die dort auftaucht. Wir lesen, da kam der Herr in einer Wolke zu Mose hernieder, trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der da Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, der aber nicht ungestraft lässt, sondern die Missetat der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Wir können uns sicherlich nicht alle Aspekte dieser Beschreibung Gottes anschauen, aber die eine Eigenschaft Gottes, die mehr als jede andere wiederholt wird, ist seine unfassbar große Gnade. Wir leben in einer Welt, die für einen Gott der Gnade aus Gnade geformt ist. Sein Charakter ist Gnade und deshalb durchströmt Gnade diese Welt, durchströmt Gnade unsere Beziehungen miteinander. Gnade ist überall, egal wo man hinblickt. Und was hier auch klar gesagt wird, ist, dass Gottes Gnade nicht im Widerspruch zu seinem strafenden Handeln steht. Der gnädige Gott lässt nicht ungestraft, heißt es hier klipp und klar. Aber was sich hier verbindet, ist, Gott kann Gnade und Gerechtigkeit zusammenhalten. Der gnädige Gott ist der gerechte Gott und der richtende Gott ist der gnädige Gott. Und wie wir sehen werden, liegt genau darin unsere Hoffnung. Gnade ist also die Haltung Gottes gegenüber allem, was lebt. Gnade ist seine Grundeinstellung. Allerdings müssen wir dabei unterscheiden zwischen der allgemeinen Gnade Gottes und seiner rettenden Gnade. Und wir sollten uns anschauen, welche Hoffnung jeweils in diesen beiden steckt. Gibt es Hoffnung durch Gottes allgemeine Gnade, ist unsere erste Frage. Dazu müssen wir uns natürlich zuerst anschauen, was mit allgemeiner Gnade eigentlich gemeint ist. Wir haben es schon angedeutet, allgemeine Gnade äußert sich in Gottes Werk der Schöpfung, der Bewahrung der Schöpfung. Und was dabei wichtig ist zu beachten, ist, dass Gottes Gnade sich auf Gut und Böse gleichermaßen erstreckt. Das sehen wir zum Beispiel in der Lehre von Jesus in der Bergpredigt. Er sagt, der Vater im Himmel lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, wenn Jesus das sagt, dann hat er Gottes allgemeine Gnade im Blick. Niemand hat am Ende seines Lebens einen Grund zu sagen, dass er von Gott nicht beschenkt wurde, nicht überreichlich beschenkt wurde. Jeder Tag, jeder Atemzug ist ein unverdientes Geschenk von Gottes allgemeiner Gnade. Und unverdient heißt, es geht uns immer besser, als wir verdient haben. Es geht uns immer besser, als wir verdient haben. Und meine Frage an dich ist, lebst du mit dieser Einstellung? Es geht mir immer besser, als ich es verdient hätte. Ich glaube, das würde dein Herz mit Freude und Dankbarkeit füllen. Aber wenn man sich fragt, warum ungerechte Menschen wie wir, Gott Gutes erleben dürfen, wenn wir alle essen und trinken, ein Bett und ein Dach über dem Kopf genießen dürfen, Freunde und Familie, Advent und Weihnachten überhaupt feiern dürfen, wenn auch unter Corona-Einschränkungen, dann verdanken wir das Gottes allgemeiner Gnade. Und in der Hinsicht ist Corona vielleicht ein kleiner, aber sehr, sehr wichtiger Hinweis darauf, dass wir diese Dinge vielleicht in letzter Zeit für zu selbstverständlich erachtet haben. Manchmal muss Gott uns etwas nehmen, damit wir seine Gnade erkennen. Und vielleicht können wir daraus lernen, dass wir Gottes allgemeine Gnade von Neuem mehr wertschätzen. Vielleicht ist das ein Impuls für das Gebet nach unserem Gottesdienst, dass wir ihm mit Dankbarkeit und mit Freude begegnen, weil es uns immer besser geht, als wir es verdient hätten. Die Antwort darauf, warum die Welt nicht so schlimm ist, wie sie eigentlich sein könnte, warum gesellschaftliche Strukturen zwar immer irgendwo unvollkommen sind, aber nicht in Anarchie versacken, und warum die Welt trotz unserer ausbeuterischen Umgangsweise damit nicht kaputt gehen wird, bevor Jesus Christus zurückkommt, all das wird beantwortet mit Gottes allgemeiner Gnade. Ja, es verbindet sich also durchaus sehr, sehr viel Hoffnung mit Gottes allgemeiner Gnade, nämlich Hoffnung, dass es wieder besser wird. Hoffnung, dass wir Fortschritte machen werden. Hoffnung auf glückliche Momente. Hoffnung auf unser täglich Brot. Die Sache mit Gottes allgemeiner Gnade ist allerdings folgende. Sie trägt keine ewige Hoffnung in sich. Keine ewige Hoffnung jenseits dieser Welt, weil sie niemanden rettet. Die Krönung von Gottes Gnade ist seine rettende Gnade oder wie es hier im Text heißt, gleich in Vers 11, die heilbringende Gnade Gottes. Heil steht hier synonym für Rettung, so wie Heiland gleichbedeutend mit Retter ist. Womit sich dieser Abschnitt also befasst, ist mit ewiger Hoffnung durch Gottes heilbringende Gnade. Schauen wir uns das also gleich an, lesen dazu noch einmal Vers 11. Dort heißt es, denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen. Ja, wir erfahren hier, dass diese besondere Gnade erschienen ist, das heißt offenbar wurde, sichtbar und erfahrbar wurde. Und in Vers 14 erfahren wir, woran sie auch sichtbar wurde, nämlich Vers 14, Christus hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen. Als der Sohn Gottes seinen Platz an der Seite seines Vaters aufgab und Mensch wurde, worauf wir uns im Advent freuen und was wir an Weihnachten feiern, als er sich in dieser Weise für uns gegeben hat, da erschien Gottes heilbringende Gnade in dieser Erde, in Form einer Person, Jesus Christus. Und als er am Kreuz die Strafe für unsere Ungerechtigkeit ertrug, als er sie gegen seine Gerechtigkeit getauscht hat, da bildet seine Dornenkrone die Krönung von Gottes Gnade. Christus ist das Gnadengeschenk Gottes. In seiner Geburt und seinem Tod offenbart er Gottes heilbringende Gnade. Und was macht das mit Paulus, der diese Worte hier schreibt? Vielleicht erinnern wir uns an dein Leben, bevor ihm diese Gnade erschienen war. Er war völlig überzeugter Christenverfolger. Überall hat er Christen gefangen genommen und hingerichtet. Er war von Hass erfüllt. Und nun ist er selbst gefangen genommen von der heilbringenden Gnade Gottes, die ihm auf der Straße nach Damaskus in so großer Klarheit erschienen ist. Aber wir sehen hier, er knabbert immer noch dran. Sie ist immer noch irgendwie unbegreiflich groß, auch für ihn und für uns. Was er und wir mit ihm in Christus erblicken, das stellt alles auf den Kopf, was man über sich selbst, was man über die Welt und was man über Gott zu wissen meinte. Und in Vers 4 von Kapitel 3 kommt Paulus deshalb noch einmal zurück auf diese rettende Gnade. Und dann beschreibt er, was diese Erscheinung über den Gott der Gnade aussagt. Und Paulus schreibt, was wir in Jesus Christus erblicken, Vers 4, ist Gottes pure Freundlichkeit und Menschenliebe. Ja, man sieht ja, die heilbringende Gnade Gottes haut Paulus völlig vom Hocker. Er kann nicht fassen, wie gut Gott ist. Er blickt auf Christus, er blickt auf Menschenfreundlichkeit und Menschenliebe. Als die Reformatoren sich überlegten, wie man den Menschen die Gnade Gottes nahebringen könnte, da fiel ihnen ein Bild aus der Falknerei ein. Ich wollte euch das eigentlich hier mit einbauen, aber leider hat mir dann doch die Zeit nicht mehr dazu gereicht. Ein Bild aus der Falknerei. Falknerei war damals im 16. Jahrhundert ein sehr populärer Sport, unter denen, die ihn sich leisten konnten, war etwas exklusiv. Und bekannterweise muss man sich Gedanken machen, wie man diesen Falken, der dort oben kreist, auch wieder zu sich zurückholen kann. Und dazu hält man einen Köder bereit, dem der Falke einfach nicht widerstehen kann. Ja, manchmal wurde dabei auch eine Köderattrappe verwendet, aber mit Gott ist es nicht so, dass er uns mit einer Attrappe ködern würde. Er holt uns aus der Ferne mit seiner echten, seiner reinen, unwiderstehlichen Menschenliebe. Er ködert uns nicht aus irgendwelchen hinterlistigen Motiven, um uns auf die Jagd zu schicken, sondern um uns mit Gnade zu beschenken. Er holt uns, schaut euch Vers 7 an, er holt uns, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt Erben seinen gemäß der Hoffnung auf das ewige Leben. Er holt uns, um uns zu beschenken. Das ist der Gott der Gnade. Und lass mich angesichts dieser Erscheinung von Gottes Gnade in Jesus Christus und dieser völlig unverdienten Hoffnung auf ewiges Leben ganz offen fragen. Erkennst du in Jesus die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes? Erkennst du, dass dein Gegenüber, dass dein Schöpfer ein Gott ist, der nichts als Güte, Milde, Freundlichkeit und Menschenliebe erweist, der sich selbst verwundbar für uns gemacht hat in seiner Liebe am Kreuz, der alles getan hat, um uns zu retten, sodass kein gutes und gerechtes Werk je etwas hinzufügen kann zu seiner unermesslichen, heilbringenden Gnade. Erkennst du das? Weißt du, dass du bei diesem gnädigen Gott vollkommen sicher bist? Ich denke, diese Erkenntnis ist unheimlich wichtig, denn es ist eine rettende Erkenntnis, die dazu führt, dass wir uns auf Gott werfen, uns an seine Beine klammern und sagen, lass mich nie mehr los. Eigentlich ist diese Gnade so offensichtlich. Kein Mensch kann übersehen, wie gut und wie groß die Liebe Gottes in Jesus Christus war. Aber sie ist auch schwierig. Denn wenn Gott sich von uns Menschen verwunden ließ, wie können wir unsere Schutzschilder ihm gegenüber aufrechterhalten? Wie können wir Schutzwälle um unser Herz auftüren, um es vor einem gnädigen Gott zu beschützen, der die Tür zu ihm so weit aufgestoßen hat? Wollen wir seine große Freundlichkeit und pure Menschenliebe etwa zurückweisen? Diese Erkenntnis von Gottes Gnade fordert uns heraus. Denn wenn wir uns Gottes unwiderstehlicher Gnade mit dankbarem Herzen öffnen, dann wird Jesus Christus unsere Hoffnung. Nur am Rande. Wenn du dich ihm öffnest oder geöffnet hast, dann vergiss nie, dass auch dieses Öffnen Teil von Gottes rettender Gnade für dich war. Nichts an alledem ist unser Werk. Ewige Hoffnung ist also untrennbar verbunden mit Gottes heilbringender Gnade. Sie entscheidet alles, und als die Reformatoren den Slogan »Allein aus Gnade«, der hier groß dort steht, verwendeten, da ging es ihnen deshalb vornehmlich um Gottes heilbringende Gnade. Aber weil Gott ein Gott der Gnade ist, hört seine Gnade nicht mit der Errettung auf, sondern wir haben auch Hoffnung durch Gottes verändernde Gnade. Hoffnung durch Gottes verändernde Gnade. Gehen wir dazu noch einmal zurück zu Vers 5, wo Paulus von zwei Aspekten der Errettung spricht. Nämlich erstens, Vers 5, vom Bad der Wiedergeburt. Dort heißt es, wir sind gemäß seiner Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt. Also hier ist dieser Moment der Bekehrung gemeint, wenn ein Mensch die heilbringende Gnade empfängt, als er zum Glauben an Jesus Christus kommt. Auf diese Weise, heißt es hier, wird er gebadet, ja, wird er geistlich gereinigt und wiedergeboren, und das wird in der Taufe symbolisiert. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, Vers 5, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und von dem wissen wir, dass der Christ nicht nur im Glauben bewahrt, sondern sie auch in ihrem Leben verändert. Ja, man könnte sagen, in Christus ist Gottes heilbringende Gnade erschienen, im Heiligen Geist Gottes verändernde Gnade. Das ist wahrscheinlich etwas vereinfacht, aber es soll für unsere Zwecke genügen. Die verändernde Gnade funktioniert nicht unabhängig von der rettenden Gnade Gottes. Das sehen wir in Vers 12, wo wir sehen, von Kapitel 2, wo wir sehen, wie der Heilige Geist Veränderung in unserem Leben bewirkt. Schaut euch Vers 12 an, dort heißt es, dass sie uns erzieht. Sie erzieht uns zu einem neuen Leben. Die Rette ist von der heilbringenden Gnade, die uns erzieht, aber möglich wird diese Veränderung erst dadurch, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und der dieses verändernde Wirken an uns vollbringt. Ja, er wendet die heilbringende Gnade auf unser ganzes Leben an. Seine Erziehung sieht quasi so aus, dass er das Evangelium nimmt und über unser ganzes Leben schreibt. Jeden noch so kleinen Winkel damit vollschreibt, damit alles in unserem Leben erfüllt ist von der heilbringenden Gnade Gottes. Und wie das Endprodukt aussieht, erfahren wir ebenfalls in Vers 12, wenn man Gottes Gnade lehrt, oder wenn Gottes Gnade uns lehrt, soll das heißen, dann wird das zu einem gerechten Leben führen, zu einem besonnenen Leben. Ja, weltliche Leidenschaften, also alles, was wir begehren in dieser Welt, die werden erblassen unter dem überstrahlenden Glanz von Gottes Gnade. Wir werden gottesfürchtig leben, heißt es hier. Das heißt, wir werden unser Leben in seine Hand legen und an seinem Willen orientieren. Und vor allem eins, Vers 13, wir werden lernen, uns an Gottes Gnade genügen zu lassen. Wir werden lernen, dass seine Gnade nie endet. Und deshalb werden wir lernen zu warten, Vers 13, auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Mit anderen Worten, wenn Paulus zurückblickt auf die erste Erscheinung von Gottes Gnade, in Jesus Christus. Dann gibt ihm das Hoffnung, um vorauszuschauen auf das zweite Erscheinen der Herrlichkeit von Jesus Christus. Und zwischendrin weiß er, es ist alles gut. Ich muss nicht mehr kämpfen. Ich bin sicher. Ich kann warten. Das alles bewirkt Gott in uns, wenn der Heilige Geist anfängt, unser Leben unter dem Eindruck von Gottes heilbringender Gnade rundum zu erneuern. Das ist die erste Veränderung, die Gottes Gnade in uns bewirkt. Aber Gottes verändernde Gnade beeinflusst auch die Welt um uns herum. Unter dem Einfluss dieser Gnade verändert sich nämlich unser Verhalten gegenüber der Welt. Das sehen wir in den Versen 1 bis 3 in Kapitel 3. Fangen wir mit Vers 3 an. Er beginnt mit einem Denn. Das heißt, Vers 3 begründet die Verse 1 und 2. Also lesen wir jetzt Vers 1 und 2 mit diesem Denn im Hinterkopf. Ja? Vers 1. Erinnere sie, dass sie den Fürsten und der Obrigkeit untergeordnet, gehorsam und zu jedem guten Werk bereit sein soll. Sie sollen niemanden verleumden, nicht streitsüchtig sein, sondern gütig. Allen Menschen alle Sanftmut erweisen, denn, und hier kommt das denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, verirrt, dienten mancherlei Begierden und Leidenschaften, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Ja, wir haben es hier nicht mit rettender Gnade zu tun. Ja? Paulus sagt nicht, wenn ihr das hier tut, dann werdet ihr gerettet. Sondern er sagt, weil ihr gerettet seid und weil Gott euch gezeigt hat, wie er wirklich ist und euch verändert, deshalb seid so. Lebt ein neues Leben. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil ihr gerettet seid. Paulus sagt, seid freundlich zu den Unfreundlichen. Seid milde gegenüber den Ungerechten. Barmherzig gegenüber den Hartherzigen. Großzügig, vergebend. Und warum? Weil wir Gottes Freundlichkeit und Menschenliebe persönlich erfahren haben. Gott hat uns aus der Finsternis gerettet, in der diese anderen noch ihr Dasein fristen. Und deshalb sollten wir ihnen Gnade erweisen. Seht ihr, was verändernde Gnade bewirkt? Sie bringt vor allem eins: ein weiches Herz. Zuerst ein weiches Herz gegenüber Gott, ein weiches Herz gegenüber der Gemeinde, ein weiches Herz gegenüber allen Menschen. Vor allem denen gegenüber, die noch nicht gerettet sind. Und wer weiß, wenn wir so leben, vielleicht will Gott unsere Gnade gebrauchen, um andere Menschen zu seiner heilbringenden Gnade zu führen. Gottes verändernde Gnade wird also auf zwei Weisen zur Hoffnung. Erstens, weil sie uns verändert. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und das ist Gnade. Und zweitens, weil sie die Welt durch uns verändert. Durch gute Werke oder wie Paulus es in Vers 8 formuliert, indem wir den Menschen nützen. Das ist die neue Änderung. Wir sind zu jedem guten Werk bereit und wollen den Menschen nützen. Die Fragen, die Gottes Gnade also an uns richtet, sind folgende. Was bewirkt Gottes Gnade in dir? Blickst du genug auf seine heilbringende Gnade? Erkennst du dort seine Freundlichkeit und Menschenliebe, damit sie dich erziehen und verändern kann? Damit sie in dir Dankbarkeit und Freude hervorruft? Macht sie dein Herz weich? Oder sträubst du dich dagegen? Willst du das noch nicht an dich rankommen lassen? Baust du einen Schutzwall auf gegenüber diesem unermesslich gnädigen Gott? Wenn du ihn reinlässt, wird er dich verändern. Aber es ist zum Guten. Verändert dich Gottes Gnade auf eine Weise, dass du Menschen anders begegnest, als sie dir begegnen. Nämlich milde, sanftmütig, geduldig, bereit zu vergeben. So, dass du den Menschen nützen willst. Nicht nur in dieser Welt, sondern damit sie nach Gott fragen. Willst du diesen Menschen Gottes Gnade weitergeben? Nicht damit du gerettet wirst, sondern weil du gerettet bist. Gott ist ein gnädiger Gott. Ja, die ganze Welt ist voll von seiner Gnade und das ist nicht selbstverständlich. Er will uns erfüllen mit seiner Gnade. Und auch das ist etwas Wunderbares und nicht Selbstverständliches. Lassen wir uns von neuem von seiner Gnade überwältigen. Staunen wir einerseits über seine allgemeine Gnade und lassen wir uns doch von neuem ködern von Gottes heilbringender Gnade. Sie ist einfach so unwiderstehlich. Also lassen wir uns von ihr erziehen und verändern durch die Kraft, die in ihr wirkt. Und zwar nicht erst morgen oder übermorgen, sondern durch weiche Herzen heute, hier und jetzt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du ein Gott der Gnade bist. Nichts von dem, was du uns schenkst, haben wir verdient. Und du beschenkst uns doch jeden Morgen neu. Hilf du uns doch, dass wir deine Gnade annehmen können. Schenke du durch deinen Geist, dass wir unsere Schutzmauern, Schutzwälle, alles, was wir gegen dich auftürmen, dass wir sie wegräumen lassen, dass du sie überwältigst und überwindest und wir unsere Herzen für dich so öffnen, wie du sie für uns geöffnet hast. Bitte verändere du uns durch deine Gnade und lass du uns Veränderung bringen. Durch deine Gnade in dieser Welt ohne Hoffnung. Schenk du dieser Welt neue Hoffnung durch uns. Amen.